Ja, noch einmal guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, mal wieder unter euch zu sein heute. Danke für die Einladung. Und ich habe so während dem Eingang gedacht, eigentlich muss ich gar nichts mehr sagen. Manuela hat so viel Gutes schon gesagt zu dem Thema vom verborgenen Gott, vom Schweigen Gottes. Auch die Lieder haben so stark geredet. Aber ich denke, ich habe jetzt meine Predigt gleich noch. Ist das gut? Okay. Gott begegnen, das war das Thema, das uns in der Viva Kirche Grenichen im Monat Juli beschäftigt hat. Unser Pastor, der Stefan Pohl, hat uns herausgefordert, uns eingeladen und ermutigt, im Juli einmal jeden Tag einfach das Gebet zu beten: Gott begegne mir. Gott begegne mir. Und er hat angekündigt, dass wir dann am 3. August im Gottesdienst einander werden erzählen, was wir erlebt haben mit dem Gebet, wie Gott geantwortet hat, wie er uns begegnet ist. Gott begegne mir, so haben viele von uns dann immer wieder gebetet im Juli. Gott begegne mir. Und dann war er dran, der 3. August. Und wir sind zum Gottesdienst gekommen, sind gespannt gewesen, was für Geschichten wir werden hören an dem Morgen. Und dann haben wir eine Überraschung erlebt. Das Ergebnis von dieser ganzen Aktion war nämlich ziemlich bescheiden gewesen. Gerade einmal 3 Personen haben schriftlich, sie haben das uns geschickt, sie sind nicht da gewesen, in dem Gottesdienst, schriftlich kurz berichtet, was sie erlebt haben. Aber von den anwesenden rund 40 Gottesdienstbesucher hat sich niemand gemeldet, um etwas zu erzählen. Auch wenn unser Pastor die doch etwas spezielle Situation sehr kompetent und auch weise gemanagt hat, eine leise Enttäuschung war ihm schon auch abzuspüren. Und er hätte mehr erwartet und manche von uns auch. Die Frage ist, haben wir etwas falsch gemacht? Haben wir zu wenig oder vielleicht zu wenig ernsthaft gebetet? Hat es vielleicht an der Erwartung gefehlt, dass Gott auf unsere Gebete auch antworten würde? Oder haben wir am Ende die Begegnungen mit Gott gar nicht wahrgenommen, weil sie anders waren, als wir sie erwartet und gewünscht hätten? Konkreter, offensichtlicher, spektakulärer. Der Wunsch, Gott zu begegnen, der war ohne Zweifel da gewesen. Aber die Erfahrung ist wie ausgeblieben. Die doch ein bisschen spezielle Erfahrung, die wir als Viva-Kirche in Grenichen gemacht haben, hat mich motiviert, dem Stichwort vom verborgenen Gott einmal nachzugehen. Darüber nachzudenken, und ich lade euch heute Morgen, das mit mir auch zu tun. Der verborgene Gott, Manuela hat es schon angekündigt, der verborgene Gott vom Leiden am Schweigen Gottes, so habe ich das Thema für meine Predigt formuliert. Und ich möchte ausgehen von einem Wort, auf das ich in Jesaja Buch gestoßen bin, im 45. Kapitel, 15. Vers, bekennt der Prophet: wirklich, wirklich, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland oder der Retter. Das ausgerechnete Jesaja, das seid überrascht. Er ist doch eine von den wenigen Personen in der Bibel, die eine außergewöhnliche Gottesoffenbarung erlebt haben, eine Begegnung mit Gott. Ihr kennt wahrscheinlich die Stelle in Jesaja 6, wo er selber über die Erfahrung berichtet und sie schildert. Das heißt: in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: heilig, heilig, heilig ist der Herr, Zebaot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll Rauch. Wow, gewaltig, was der Jesaja da erlebt. Er selbst findet das zwar nicht so cool, was da passiert. Die Begegnung mit dem Heiligen Gott geht ihm durch Mark und Bein. Sie erschüttert ihn in den Grundfesten von seinem Leben. Wem mir ich vergehe, so klagt er. Das halte ich nicht aus. Ich gang zu Grund. Wem mir ich vergehe. Jesaja erlebt eine Begegnung mit Gott, wie sie sonst kaum jemand erlebt hat. Und trotzdem bezeugt er in seinem Prophetenbuch, dass Gott ein verborgener Gott sei. Wirklich, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. Die besondere Erfahrung, die er gemacht hat dort im Tempel, die außergewöhnliche Gottesoffenbarung, die er erlebt hat, ändert nichts an seiner Überzeugung, ändert nichts an der Tatsache, dass der lebendige Gott ein verborgener Gott ist. Gott offenbart sich zwar uns Menschen auf verschiedene Weise, ich komme später dann noch kurz darauf zurück, aber er bleibt trotz seiner Offenbarungen ein verborgener Gott. Und das heisst zum nächsten Mal, er ist nicht sichtbar, nicht fassbar, nicht erklärbar, nicht greifbar. Und im weiteren Sinn heisst es auch, Gott ist für uns nicht verstehbar und darum auch nicht verfügbar. Das alles möchten wir doch so gern, oder? Gott sehen, endlich wissen, ob, wie und wer er wirklich ist. Gott können fassen, seine Gedanken und Wege, seine Absicht und Ziele können durchschauen und logisch einordnen. Gott verstehen, endlich können begreifen, warum er bestimmte Dinge tut und andere nicht. Warum er das Leid zulässt. Warum er das himmelschreiende Unrecht nicht verhindert, was geschieht in dieser Welt. Manche tun zwar so, als würden sie das alles verstehen. Und sie haben auf alle Fragen eine Antwort parat. Und ehrlich, ich empfinde das manchmal ziemlich ätzend, wenn Christen meinen, alles müssen und können zu erklären, was geschieht. Wenn sie so tun, als hätten sie Gott die Karte geschaut und wüssten genau, was er vorhat, welche Ziele er verfolgt. Klar möchten wir das alles wissen. Klar möchten wir Gott verstehen. Letztlich geht es dabei aber darum, dass wir Gott in den Griff bekommen. Eben über ihn können verfügen. Ihn in Rahmen von unseren Vorstellungen und Wünschen können zu bringen, die wir uns zurechtgelegt haben. Gott hat so zu sein, wenn wir ihn uns vorstellen. Gott hat so zu handeln, wie wir es uns wünschen und erwarten. Und wenn nicht, bekommen wir Probleme. Doch Gott ist nicht so, wie wir ihn uns vorstellen. Er handelt nicht so, er muss nicht immer so, wie wir es uns wünschen und erwarten. Er lässt sich weder in die Karte schauen, noch in einen fixen Rahmen pressen. Er bleibt ein verborgener Gott. Unsichtbar, unfassbar, unbegreifbar, unerklärbar, unberechenbar und eben auch unverfügbar. Und darum ist, glaube ich, viel besser, vor allem viel ehrlicher und demütiger, wenn man dazu stehen, dass man manches nicht verstehen kann. Dass es auch für uns Glaubende so vieles gibt, was Gott tut oder eben nicht tut, wo unbegreiflich bleibt. Wahrlich, wirklich, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. Die Verborgenheit von Gott ist markant die Eigenschaft von seinem Wesen, die ihn auszeichnet. Es gibt zwar in der Bibel schon ein paar Stellen, die davon berichtet, dass Gott aus seiner Verborgenheit austritt und Menschen sehr konkret begegnet. Doch die direkten Gottesbegegnungen sind immer wieder verknüpft, verbunden mit Erschrecken, mit Furcht. Vom Jesaja haben wir es gehört, er hat gemeint, er müsse sterben, wie mir ich vergehe. Der Moses, der vor Gott den Wunsch äußert, seine Herrlichkeit doch dürfen zu sehen, überkommt, gesagt, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Gott begegnen ist lebensgefährlich. Tödlich. Wir alle wissen, was mit den römischen Wachen passiert ist. Den starken, schwer bewaffneten Soldaten am Ostermorgen, wo wohlverstanden nicht Gott, sondern nur ein Engel von ihm gekommen ist und den Stein vom Grab von Jesus weggewälzt hat. Von ihnen heißt, die Wachen erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Matthäus 28. Und wo der Saulus dort vor Damaskus am auferstanden und erhöhten Christus begegnet ist, fällt er zu Boden und erblindet. Gott wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, so schreibt er später im Brief an Timotheus. Und ganz ähnlich, wie es den römischen Soldaten gegangen ist, ist es Johannes gegangen, wo er dort auf der Insel Patmos auch dem auferstandenen und erhöhten Jesus begegnet ist und in seinem himmlischen Glanz gesehen hat, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. So bekennt er in Offenbarung 1, Vers 17. Nein, die Gottesbegegnungen, die uns berichtet werden in der Bibel, sind nicht so ganz ohne gewesen. Sie sind verbunden gewesen mit heiligem Erschrecken und tiefer Furcht. Nach solchen Erfahrungen sehnen wir uns ja vielleicht nicht gerade, oder? Die uns halb umbringen. Darauf können wir verzichten. Wir suchen vielmehr Begegnung mit dem liebenden Gott, mit seiner Güte, mit seinem Erbarmen, mit seiner Zuwendung, mit seiner Gnade. Und die Erfahrungen gibt es ja auch. Und die Bibel berichtet auch von solchen Erfahrungen mit dem gütigen, mit dem liebenden Vater, mit dem barmherzigen und gnädigen Gott. Und viele von uns, davon gehe ich aus, haben so Erfahrungen, so Begegnungen mit Gott auch gemacht. Nur sie sind eben nicht planbar. Wir können sie nicht organisieren. Und so gibt es eben Zeiten, in denen die offensichtlichen Begegnungen mit Gott ausbleiben. Und die Verborgenheit von Gott wird dann, vor allem wenn wir in schwierigen Situationen drinstecken, zur notvollen Anfechtung, bringt Kampf mit sich. Wir fangen an, am Schweigen von Gott zu leiden. Ich selber kenne es auch, das Leiden am Schweigen Gottes. Und manche unter uns kennen es auch, mal hat eindrücklich von dieser Erfahrung erzählt. Und wir sind damit ja auch in guter Gesellschaft. Bedeutende Persönlichkeiten in der Bibel haben das Schweigen Gottes auch erlebt und daran gelitten, allen voran, David. Es gibt mehrere Stellen in den Psalmen, in denen er davon redet. Da ist der Psalm 13 mit dieser vierfachen Frage: Wie lange, Herr? Wie lange? Wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele täglich und mich Ängste in meinem Herzen? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wie lang, wie lang, wie lang, wie lang? Das vierfache Frage: Wie lang? Das spricht Bände, oder? Zeugt von einer tiefen, ungestillten Sehnsucht nach Gott. David leidet. Er leidet an der Verborgenheit, am endlosen Schweigen Gottes. Oder es ist Psalm 63, Vers 2 und 3, wo er klagt: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Da merkt man auch etwas von der ungestillten Sehnsucht. Gott, zeig dich mir. Oder Psalm 143, Vers 6 folgend: Ich breite meine Hände aus zu dir, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Herr, erhöre mich bald. Mein Geist vergeht, verbirg dein Antlitz nicht vor mir, dass ich nicht gleich werde denen, die in die Grube fahren. Wenn du schwiegst, Gott, dann stirb ich, dann gang ich zugrund. Und auch andere, Prophet Jeremia, Klagelieder 3. Oder eben die Söhne vom Korach haben am Schwiegen Gottes unsäglich gelitten und sind daran fast zerbrochen. Wir haben vorhin den Text aus Psalm 42 und 43 gehört. Und sie haben mich ganz neu bewegt, als du sie gelesen hast. Sie zeugen von dieser ungestillten Sehnsucht nach Gott. Und zeugen von dem, was das Schwiegen Gottes auch auslöst, mit der Seele macht. Was daraus wird an Fragen, an Zweifel, an Anfechtung und Kampf. Es tut so gut, dass die Bibel diese Stelle nicht verschwiegt, sondern sehr offen darüber redet. Das ermutigt mich immer wieder. Ich bin in guter Gesellschaft in dem Leiden am Schwiegen Gottes. Wirklich, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels. So bekennt Jesaja und im 64. Kapitel von seinem Buch, Vers 1, bringt er sein Leiden an der Verborgenheit Gottes auf den Punkt, wenn er schreit: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Wünschte mir uns das manchmal nicht auch, dass Gott den Himmel aufreißt, herabfahrt, aus seiner Verborgenheit raustritt, sein Schwiegen bricht, und sich uns und dieser Welt endlich wird zeigen als der, wo er ist. So dass alles Fragen, alles Zweifeln, alles Sorgen und alles Leiden ein Ende hätte. Weil wir alles würden sehen und müssen eingestehen. Gott ist da, er steht überall. Man hat die Welt mit ihrem ganzen Chaos in der Hand und führt die Geschichte der Welt zu einem guten Ziel. Ja, wir leiden das im Schwiegen. Wir möchten ihn sehen, wir möchten ihn verstehen. Wir möchten, dass er seine Verborgenheit wird verlassen und sich uns zeigen. Und er hat es da. Er hat auf den Ruf, den Schrei vom Jesaja geantwortet, bevor er ihn ausgestoßen hat. Gott hat sich offenbart in der Schöpfung. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seine Hände Werk. So heißt es im Psalm 19. Er hat sich offenbart in seinem Wort. Er hat Vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten. So heißt es im Hebräer 1, Vers 1. Gott hat sich offenbart in der Geschichte von seinem Volk. Wie viel Zeichen und Wunder hat er in der ganzen Geschichte von Israel bis heute da? Zeichen und Wunder, an denen seine Güte, seine Fürsorge, auch seine Liebe, seine Macht und seine Heiligkeit sichtbar werden. Und dann hat sich Gott offenbart in Jesus Christus, seinem Sohn. Keine von seinen Offenbarungen ist so deutlich gewesen, so ausführlich, so ergiebig wie die Selbstoffenbarung in Jesus. Der Evangelist Johannes bezeugt, wie er sah in seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ein paar Vers später heißt es: Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Jesus hat uns Gott verkündigt. Er sagt einmal zum Philippus: Wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, Gott hat seine Verborgenheit verloren, sich uns Menschen auf verschiedene Art offenbart. Und trotzdem bleibt die tiefe Sehnsucht nach einer Begegnung in unserem Herzen. Gott, begegne mir. So haben wir gebetet und so dürfen wir täglich beten. Gott, begegne mir. Unser Glaube lebt davon, dass Gott redet, dass er sich uns zuwendet und uns persönlich begegnet. Und ich möchte jetzt noch ein paar Sachen kurz ansprechen, die es helfen sollen, solche Dürrezeiten im Glauben durchzustehen. Es sind nicht nur zu überleben, sondern darin auch zu wachsen. Zeiten, in denen Gott sich verbirgt, in denen er schwiegt, in denen es scheint, dass er uns vergessen oder gar verloren hat. Das Erste, Klagen, Beten und Klagen. Wir müssen nicht Glaubenshelden spielen, die so souverän über all dem stehen, was sie anficht. Gott braucht keine Helden, heisst der Titel von einem Buch, das vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Gott braucht keine Helden. Er braucht Menschen, die wahrhaftig sind. Er braucht Menschen, die zu ihren ungelösten Fragen und zu dem, was sie bewirken, selbst dann, wenn es Zweifel sind, ehrlich stehen. Wir dürfen über dem Schweigen von Gott beten und auch mal herzhaft klagen. Es gibt zwar Christen, die glauben und lehren, klagen sie ungeistlich oder gar unbiblisch. Da frage ich mich nur, warum es denn ein ganzes Buch in der Bibel gibt unter dem Titel Klage, Lieder, wenn wir nicht klagen sollen. Das Buch stammt nicht etwa von einem Versager, nicht von einem Taugenichts im Glauben, sondern von einer bedeutenden, einflussreichen Persönlichkeit, von einem bewährten Gottesmann, vom Prophet Jeremia. Und was der Jeremia in diesem Buch klagt, so hat wahrscheinlich noch niemand von uns geklagt. Lesen Sie mal wieder Klagelieder 3, der erste Teil von diesem Kapitel. Da klagt er, was Zeug hat. Und wenn der Jeremia den bewährten Gottesmann klagt, klagen dürfen wir auch. Klagen heisst, der Seele Luft machen. Klagen heisst, das rauslassen, was sich da drin angestaut hat. Klagen heisst, ehrlich sagen, wie das Handeln oder eben auch das Nichthandeln von Gott bei uns ankommt. Klagen heisst, ehrlich sein und sagen, was sie schwiegen mit uns macht. Klagen ist ein Ventil von unserer Seele, bei der etwas von dem Druck loskommt, wo sie los wird von dem Druck, der sich angestaut hat. Die Spannung von offenen Fragen aushalten, die Dürrezeiten im Glauben, Zeiten, in denen Gott sich verbirgt, durchstehen, heisst unter anderem, wir dürfen klagen. Gott vertreibt es. Er vertreibt es, wenn wir ihm ehrlich sagen, wie wir ihn erleben und was sein Schweigen mit uns macht. Das Zweite, Buß tun. Die notvolle Erfahrung, die Jeremia in Klagelieder 3 beschreibt, ist letztlich die Folge von Gottes Zorngericht über die Sünde von seinem Volk Israel. Davon zeugen die ersten beiden Kapitel in dem Buch der Klagelieder. Gott hat sich von seinem Volk abgekehrt, hat sich zurückgezogen und es seinem Schicksal überlassen, weil es gesündigt hat und sich auch durch die langjährige Predigt von Jeremia nicht hat zur Umkehr rufen lassen. Der Jeremia klagt an einer Stelle in seinem Buch: Ich habe euch nun 23 Jahre mit Fleiß gepredigt und ihr habt nie hören wollen. Und was dann passiert, dass Gott sich zurückzieht, sich verbirgt, ist eine Folge von dem Festhalten am sündigen Verhalten. Ja, das Schweigen Gottes kann den Grund haben, dass sich Gott verbirgt oder zurückzieht, weil man irgend in der Sünde verharrt. Und darum soll die Zeit vom Schweigen Gottes auch immer wieder so eine Zeit sein, wo wir in uns gehen. Die Zeit von der Selbstprüfung. Wo wir fragen, Herr, was willst du mir sagen? Gibt es etwas in meinem Leben, das nicht gut ist? Das daneben ist? Das dir missfällt? Und wenn der Heilige Geist dann seinen Finger auf irgendeine Stelle in unserem Leben legt, wo muss anders werden, dann gibt es nichts anderes als umkehren und Buße tun. Ein dritter Punkt, Gottes Reden im Kleinen vernehmen. Ich habe das am Anfang schon kurz erwähnt, es kann sein, dass Gott uns sehr wohl begegnen will, dass wir seine Begegnungen aber nicht wahrnehmen, weil sie anders sind, als wir sie uns erhofft und vorgestellt haben. Eben zu wenig konkret, zu wenig offensichtlich, zu wenig spektakulär. Wir kennen die Geschichte von Elia. Nach seinem grössten Triumph, dem eindrücklichen Sieg über die Baalspriester, über den Götzendienst von Baal auf dem Karmel, erlebt er seine tiefste Depression. Er kann nicht mehr. Er will sterben. Doch der Weg Gottes mit seinem Propheten ist noch nicht zu Ende. Er richtet ihn auf, schickt ihn auf den Weg zum Horeb, dem Berg Gottes, und verspricht ihm dort eine Begegnung mit ihm. Und ich weiß nicht, was der Jeremia konkret erwartet hat, dass dann wird passieren. Aber jedenfalls heißt es in 1. Könige 19, Vers 11 folgende: Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Ich weiß nicht, vielleicht hat der Elia Gottes in diesen machtvollen Naturgewalten, Sturm, Erdbeben und Feuer Gott gesucht. Und er hat ihn drin nicht gefunden. Und dann heißt es dort, nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und in dem stillen, sanften Sausen offenbart sich Gott. Jedenfalls heißt es dort, als Elia das hörte, verhüllte er das Gesicht mit dem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle und dann vernimmt er das Reden von Gott. Und bestätigt ist im Dienst als Prophet. Gott begegnet ihm nicht in der gewaltigen Naturmacht, sondern in einem stillen, sanften Sausen, das er vielleicht fast nicht wahrgenommen hat, im Kleinen. Und ich glaube, wir müssen das ganz neu lernen, das Reden von Gott im Unscheinbaren zu vernehmen. Vor einem Jahr sind Dritte und ich für ein paar Tage in Österreich gewesen. Haben unter anderem einen Ausflug gemacht auf den Didamskopf. Das ist ein Berggipfel im Vorarlberg, 2090 Meter hoch. Wir sind nicht hochgelaufen, sondern bis 2020 Meter hoch mit den Gondeln hochgefahren. Und dann die letzten 70 Höhenmeter haben wir zu Fuß noch gemacht. Sind hochgestiegen zu dem Gipfel. Und wisst ihr was? Dort oben sind wir dicken Nebel gestanden. Und das ist so ein kleines oder auch grösseres Frusterlebnis, oder? Wenn man so eine Tour macht, auf dem Gipfel ankommt und dann im Nebel steht. Man hätte dort oben eine Rundsicht auf rund oder etwa 300 Berggipfel, sagen wir uns sagen lassen. Aber natürlich nur, wenn das Wetter gut ist und es keinen Nebel hat. Es hat aber einen Nebel gehabt, einen dicken Nebel. Wir haben kaum 10 Meter weit gesehen. Und wir haben nicht einen Berggipfel gesehen. Nicht. Aber dann haben wir doch etwas gesehen. Etwas ganz anderes. Etwas, was wir bei dem nebelfreien Wetter, bei nebelfreiem Wetter niemals gesehen hätten. Wir haben Gras gesehen. Grashalm. An denen wir achtlos vorbeigegangen wären. Und die ohne Nebel auch gar nicht so ausgesehen hätten, wie sie ausgesehen haben. Ich habe sie fotografiert und habe 3 Bilder mitgebracht, die ich mit meinem Handy dort gemacht habe. Und probiere jetzt euch die zu zeigen, die 3 Fotos. Hier eine. So. so einzelne Grashalmchen. Wunder eines Nebeltages, so habe ich die Bilder getauft. Wunder von einem Nebeltag. Die 300 Berggipfel wären sicher auch super gewesen zu sehen. Aber ehrlich, ich muss sagen, diese Bilder haben mich mehr beeindruckt als 300 Berggipfel. Die habe ich schon viel gesehen auf anderen Bergen. Aber solche Grashalme mit in diesem Nebelkleid war so einzigartig gewesen. Gott gebe uns vermehrt den Blick fürs Kleine, fürs Unscheinbare, fürs Unspektakuläre, indem er uns seine Grösse will zeigen. Der vierte Punkt, festhalten an seinen Zusagen. Das ist mir in den zurückliegenden Wochen und Monaten zu einem echten Übungsfeld geworden. Gerade im Moment, in dem es scheint, dass Gott weit weg ist, dass er gar nicht wahrnimmt, was wir erleben, dass er schwiegt. Denn ich sein persönliches Reden vermisse. In denen mir meine Eindrücke und Gefühle etwas ganz anderes sagen, als dass Gott da ist, dass er für mich sorgt, mich annimmt und mich liebt. Da darf ich, ja, das soll, da will ich festhalten an seinen Zusagen, Zusagen von seinem Wort, auch gegen Gedanken und Gefühle, die mich beherrschen und abdrücken. Das ist zum Beispiel die Zusage, dass Jesus keinen wegstoßt, der zu ihm kommt. Johannes 6. Dass uns niemand und nichts kann trennen von seiner Liebe. Römer 8. Und dass das Werk, das er in uns angefangen hat, auch wird zum Ziel führen. Auch durch Dunkelheit, Trübsal und Chaos durch. Philipper 1. Festhalten an Gott, an seinem Wort, an seinen Zusagen, das ist so wichtig, um dürre Zeiten im Glauben durchzustehen, da drin zu wachsen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Glauben statt schauen. Vertrauen trotzdem. In 2. Korinther 5, wo Paulus über das Leiden an der Vergänglichkeit von unserem irdischen Leibbrett, dieser baufälligen Hütte, dort nennt, und von der Hoffnung auf den neuen, unvergänglichen Leib der himmlischen Behausung, die uns als Glaubende erwartet, da prägt er den wegweisenden Satz: Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Solange wir in dem Leib und in dieser Welt sind, ist Glauben die Regel und das Schauen die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Vertrauen ist gefragt. Vertrauen trotzdem. Und ich sage immer wieder, das ist eine von meinen grössten Erkenntnissen im Glaubensleben. Vertrauen fängt dort an, wo es Verstehen aufhört. Solange man Gott versteht, ist Vertrauen nicht so schwer. Vertrauen fängt dort an, wo es Verstehen aufhört. Vertrauen auch und eben gerade dann, wenn wir nicht sehen. Ich verstand dich nicht, aber ich vertraue dir. Das ist das Bekenntnis, das Gott von uns hören möchte. Weil es ihn in seiner Verborgenheit achtet, respektiert und ehrt. Gott, ich sehe dich nicht, ich spüre dich nicht, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Gott helf uns durch seinen Geist zu dieser Haltung, die Gott in seiner Heiligkeit und auch seiner Verborgenheit ehrt und unser Glauben festmacht. Ich möchte beten. Ja, Vater im Himmel, du mutest uns, deinen Kindern, manchmal Zeiten zu, die uns alles abverlangen, die verbunden sind mit Sorgen, mit Zweifel auch, mit Angst, mit Anfechtung und Kampf. Und wir glauben, dass du das tust, weil du uns lieb hast. weil du uns weiterbringen willst. Weil du uns lehren willst, dich zu sehen, auch in dem kleinen Alltäglichen, wo du dich uns offenbarst und uns deutlich machen willst, dass du ja da bist und zu uns schaust. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, immer wieder auch in so einem Moment, wo es schwierig ist, auf dich zu schauen, auf dein Wort zu achten und uns durchzuringen zu dem Bekenntnis: Gott, ich verstand dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich tue das von Herzen. Danke, Jesus, dass unser Leben und auch unser Glauben in deiner Hand ist und dass du mit uns zum Ziel kommst. Wir beten dich an, wir preisen und loben dich. Amen. Amen.
Und ich möchte auch uns ermutigen, dass wir wirklich uns auf Gott ausrichten und in seinem Takt leben, ob er jetzt Großes zeigt oder ob er unseren Glauben stärkt, denn auch der Glaube ein Geschenk des Geistes. Und wir aufstehen und Gott uns ein Segen geben. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht über uns und schenk uns deinen Frieden. Amen. Eine schöne Sonntag und eine gesegnete Woche und bis bald am nächsten Samstag.